Kowalski.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Unser Thema ist heute die Achtsamkeit, also jenes meditative Verfahren, bei dem sich die Übenden ganz auf den Moment konzentrieren und aufkommende Wahrnehmungen und Gedanken möglichst nicht bewerten sollten. Die Liste der positiven Wirkungen ist lang, zumindest wie sie postuliert werden, die Nachfrage nach Ratgebern, Kursen und Übungshilfen enorm. Allerdings werden zunehmend kritische Stimmen laut. Von einer Wellnessindustrie ist da die Rede und von Nebenwirkungen, die zu wenig Beachtung finden. Ist die Achtsamkeit also ein Heilmittel für vieles oder doch eher ein Hype? Dieser Frage wollen wir uns in der nächsten Stunde widmen. Am Mikrofon sind Günther Löffelmann und Sophia Dreyer und meine Kollegin wird Ihnen auch gleich unseren Studiogast vorstellen. Sophia, bitte.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben heute als Gast Frau Dr. Britta Hölzel. Sie ist Diplompsychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie hat außerdem gelernt an der Schule von Jon Kabat-Zinn in Massachusetts die Ausbildung zur Lehrerin als Mindfulness-Based Stress Reduction. Sie hat gearbeitet in Boston und an der Charité in Berlin, hat viele Vorträge gehalten, viele Achtsamkeitskurse gibt sie, Workshops ist also da ein Name, den man von allen Seiten hört und hat mittlerweile auch in München ein Institut gegründet. Hallo Frau Britta Hölz, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch da zu sein.
Als Start würde ich Sie bitten, mal den Satz zu vervollständigen. Das machen wir immer hier in unserer Sendung. Und zwar heute wäre der Satz, Achtsamkeit bedeutet für mich.
Ganz bewusst da zu sein, teilzuhaben am eigenen Leben, bewusst und offen zu sein.
Mhm. Und Achtsamkeit ist ja eben jetzt gerade, wirklich hört man von allen Seiten, immer überall in den Medien. Empfinden Sie das auch so, dass das plötzlich total ein Wort ist, was total überhand nimmt, oder war das ja schon immer für Sie ein Thema?
Nee, das empfinde ich auch so, dass man zunehmend von unterschiedlichsten Stellen auch von Achtsamkeit hört. Und da geht natürlich auch eine schwierige Situation mit einher, dass sich immer die Frage stellt, steckt da noch das drin, was eigentlich ursprünglich gemeint ist? Oder ist das jetzt gerade so ein Begriff, den einfach jeder inflationär verwendet?
Können Sie denn mal kurz sagen, was für Sie Achtsamkeit ist oder was wir darunter zu verstehen haben und vielleicht auch eine Abgrenzung treffen zur Meditation?
Mhm.
Weil ganz dasselbe ist es ja noch nicht, ne?
Ja, Achtsamkeit, also gerade auch, wie wir es im Forschungskontext verstehen, damit ist gemeint ein Gewahrsein, das entsteht, wenn wir in den gegenwärtigen Moment kommen. Wenn wir also wirklich aufmerksam für das sind, was im gegenwärtigen Moment passiert. Wirklich präsent, wach, auch teilhaben. Und gleichzeitig, das haben Sie ja jetzt zu Beginn auch schon so gesagt, diese offene Haltung damit. Also nicht in Bewertungen abzudriften, Verurteilungen muss man vielleicht schnell besser sagen auch, von das mag ich nicht, sondern offen zu bleiben, freundlich zugewandt auch mit dem gegenwärtigen Moment. Und damit ist halt Achtsamkeit eine Haltung. Und grenzt sich somit von dem Begriff der Meditation ab. Also Meditation wäre ja dann eine Praxis, der man nachgeht. Meditation sind dann Übungen, um die Haltung der Achtsamkeit zu kultivieren. Also in sich darin zu üben, diese Haltung einzunehmen. Aber es gibt natürlich auch andere Meditationsformen, die keine Achtsamkeitshaltung beinhalten.
Also wäre tatsächlich die Meditation das Mittel dafür, dass man dann als Ziel achtsamer sein kann im Leben?
Ja, Achtsamkeit ist eine Haltung, die man wirklich jedem Moment im Alltag entgegenbringen kann. Also es ist das Ziel und die Idee, dass wir mit einer achtsamen Haltung im Leben unterwegs sind. Und eine Meditation könnte man so definieren, das ist eben die Zeit, die man sich nimmt, wo man sich hinsetzt und diese Haltung übt.
Ja. Und was bringt es einem dann, achtsamer im Leben zu sein?
das ist eine große Frage. Vielleicht fange ich bei mir persönlich an oder überhaupt bei persönlichen Berichten. Es ist ein Zugewinn an wirklich präsentem und auch dankbarem, wertschätzenden Dasein im Leben. Mhm. Weil wie oft passiert es im Alltag, dass wir so in so einem Strudel sind, wo wir To-Do-Listen abhaken und gar nicht richtig mitbekommen, dass wir lebendig sind, dass wir hier in diesem Moment auch eine Wertschätzung dafür haben können, dass das gerade alles so, dass wir das erfahren dürfen, dass wir dieses menschliche Dasein gerade erfahren dürfen. Ein anderer Punkt ist, dass man damit ganz schön beobachten kann, was so im eigenen Geist passiert, was so das eigene System fabriziert und wie das funktioniert, auch menschliche Gefühle zu haben, menschliche Gedanken zu haben, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Einfach zu gucken, wie tick ich und an welchen Stellen mache ich mir mein Leben vielleicht auch manchmal schwerer, als es sein müsste, weil wir so Muster haben, automatische Muster, in denen wir festhängen und Dinge auf eine bestimmte Art und Weise machen, was oft mal gar nicht mehr so notwendig ist und wo wir uns manchmal selber so Steine in den Weg legen auch. Also das sind so die gefühlten Veränderungen, die Menschen oft berichten, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit auszusteigen, außer diesem Grübeln, aus dem sich Sorgen machen, im Inneren, wo wir oft ja im Alltag auch so Katastrophenszenarien andenken und überlegen, was wäre, wenn oder wie könnte ich am besten. Und da aussteigen zu können, bietet die Möglichkeit, einfach eine innere Ruhe zu erfahren, die nicht möglich ist, wenn dieses ganze Geratter im Kopf sich weiter dreht. Also wirklich auch Ruhepausen damit ganz anders und auch effektiver nutzen zu können, dass wir auch wissen, wie wir mit dem Geist so umgehen, dass er nicht dauernd noch weiter Schwierigkeiten bringt. Ja. So, das wären so verschiedene Punkte auf einer subjektiven Ebene. Und wenn wir uns die, ich weiß nicht, ob ich erzählen soll zu den wissenschaftlichen Befunden, da haben wir eine Reihe von Studien inzwischen vorliegen aus unterschiedlichsten Bereichen. Die sind, das ist auch schon angesprochen worden, da gibt es noch ein sehr gemischtes Bild, wenn man sich das über die Studien so hinweg anschaut. Es gibt auch noch nicht so viele, das ist ja noch ein recht junges Forschungsfeld.
So ich glaube aber, die Zahl der Publikationen hat zuletzt ziemlich zugenommen.
Ja, ganz stark angestiegen.
Die letzten 2-3 Jahre, die Kurve geht steil nach oben.
Genau, wenn man sich das so abträgt, dann sieht man, das ist echt ein exponentieller Anstieg über die letzten Jahre gewesen. Aber ist natürlich auch noch ein junges Feld von 10 bis 20 Jahren, wo überhaupt erst das so Beachtung
Was
findet.
Was ist denn der Gegenstand der Forschung? Was wird da untersucht?
Am besten untersucht ist so der Bereich der mentalen Gesundheit, also psychische Erkrankungen. Und da haben wir auch die solidesten Befunde. Da sehen wir zum Beispiel in Meta-Analysen momentan, was gut profitieren kann von Achtsamkeitspraxisen, zum Beispiel Depressionen, sind Ängste, chronische Schmerzerkrankungen oder Abhängigkeitserkrankungen, Raucherentwöhnung und so. Das sind so die Bereiche, wo wir im Moment sagen, da gibt es so die solideste Forschungsbasis. Da sehen wir, Achtsamkeit wirkt gut. Im Bereich Depressionen zum Beispiel in vielen Studien auch vergleichbar mit oder sogar überlegen der antidepressiven Medikation zum Teil leicht überlegen.
Gibt es auch Hinweise aus diesen Forschungen, wie die Achtsamkeit wirkt?
Ja, das ist so mein Forschungsschwerpunkt auch gewesen, weil ich das die spannende Frage finde, was tun wir da eigentlich oder warum wirkt das und warum hat das auch so ein breites Wirkungsspektrum? Und da habe ich mit verschiedenen Kollegen, wir haben Modelle erarbeitet, es gibt unterschiedliche Überlegungen, wie Achtsamkeit wirken kann. Und ein Gedanke ist, dass es uns hilft, die Selbstregulationsfähigkeit zu verbessern. Die Art und Weise, wie wir mit uns umgehen, wie wir unsere Erfahrung, unsere Gefühle, unsere Aufmerksamkeit regulieren. Und da kommt man in eine andere Position innerlich, dass man bewusster und auch selbstbestimmter mit den eigenen inneren Prozessen umgehen kann. Und das ist so eine zentrale Kernkompetenz, die eine ganz potenziell weites Wirkspektrum hat. Denn wenn ich mit mir, mit meiner Aufmerksamkeit sinnvoller und gesünder umgehen kann, dann hat das auch einen Einfluss auf mein Gesundheitsverhalten, auf wie ich mich bewege, wie ich Sport mache, wie ich in Konflikte gehe, wie ich mit meinem Stress umgehe und darüber vermutlich dieser breite, positive Wirkungsspektrum.
Erschreckt Sie das eigentlich auch manchmal, wie beeinflussbar, dass unser Gehirn und die Funktionsweise unseres Gehirns ist? Oder sehen Sie jetzt nur die positiven Seiten?
Also ich finde es erstmal faszinierend, wie plastisch das Gehirn ist, wie schnell sich das auch verändern kann. Also natürlich in einem kleinen Maß, das muss man schon auch sagen, das sind kleine Veränderungen. Aber dass wir selber Möglichkeiten haben, durch das, was wir tun und durch die Umstände, die wir aussuchen, das, was wir so kultivieren in uns, dass wir da eine Möglichkeit haben, aufs eigene Verhalten zurückzuwirken, aufs eigene Erleben, das finde ich erstmal eine ganz große Chance.
Aber wie kann man das messen? Wie machen Sie das ganz praktisch?
Wir haben also unsere Arbeitsgruppen mit dem Kernspintomographen Studien gemacht, also mit der Magnetresonanztomographie, die uns ja ermöglicht, Bilder vom Gehirn zu machen. Und da gibt es die Möglichkeit, Bilder von der Struktur des Gehirns zu machen. Also wie so ein dreidimensionales, ganz gut aufgelöstes Foto kann man sich das vorstellen, wo wir so die Gewebebestandteile unterscheiden können. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, Aktivierungsmuster zu erfassen, also zu gucken, wie funktioniert das Gehirn und die verschiedenen Regionen im Gehirn. Und wir untersuchen also diese Veränderungen in Struktur und Funktion des Gehirns. Es gibt natürlich aber eine breite Palette an Studien. Da gibt es ansonsten eben einfach auch viel Fragebogenstudien. Es gibt qualitative Interviews. Es gibt andere physiologische Verfahren und so.
Und nach wie vielen Wochen oder Monaten kann man schon Effekte sehen oder messen eben?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Da kommt es dann immer drauf an, was so untersucht worden ist. Es gibt in manchen Studien so ganz kurzfristige Effekte, die berichtet werden. Also dass zum Beispiel die Versuchspersonen mal durch eine halbe Stunde Übung geleitet werden und dann eine Aufgabe lösen und man vielleicht schon sehen kann, dass sich eben dann so zustandsabhängig kurzfristig was verändert. Und dann gibt es aber auch Studien, die sich anschauen, wie sieht es über diesen 8 Wochen MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs zum Beispiel aus. Also die Leute werden vorher untersucht und dann gehen sie durch einen 8 Wochen Kurs und dann werden sie wieder untersucht und man kann feststellen, was hat sich in 8 Wochen verändert. Es gibt aber auch Studien, die sich so richtig die Experten anschauen und gucken, was ist denn bei Menschen anders, die das jetzt schon seit 30 Jahren regelmäßig machen. Gibt es da Besonderheiten im Vergleich zu Menschen, die nicht meditieren?
Und wird dann in dem Moment, wo das gemessen wird, wird dann auch eine Frage gestellt? Oder das Gehirn ist doch wahrscheinlich in jeder Sekunde anders, sieht das Foto sozusagen des Gehirns aus, kann ich mir das so vorstellen. Wird dann in dem Moment auch eine Frage oder gestellt an die Person und dann wird geschaut, was reagiert im Gehirn richtig?
Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also wenn wir eine strukturelle Messung machen, dann gucken wir uns wirklich nur dieses Foto an und vergleichen das vorher, nachher. Da braucht man natürlich, man braucht immer größere Stichproben auch, damit sich so Rauschen rausmittelt. Ja. Also so die natürlichen Tagesschwankungen auch rausmitteln. Aber es gibt bei den funktionellen Studien, also wenn wir uns Aktivierungsmuster anschauen, auch die Möglichkeit, entweder die Leute einfach nur in so einen Resting State zu bringen, also dass die einfach sich ausruhen und man guckt sich dann an, wie funktionieren Netzwerke, wie arbeiten Netzwerke zusammen in einem Ruhezustand. Oder man kann Aufgaben geben, wie Sie sagen, und dann sagen, jetzt schau dir mal diese emotionalen Bilder an zum Beispiel oder löse mal diese Aufmerksamkeitsaufgabe und dann kann man schauen, wie verändern sich die Aktivierungsmuster im Gehirn damit.
Und da ist es so, dass die sich tatsächlich verändert haben, wenn jemand 8 Wochen meditiert hat?
Tatsächlich. Ja, da haben wir tatsächlich Ergebnisse gefunden.
Das bringt mich ja zu der Frage, betrachten Sie die Achtsamkeit dann eher als eine Art Lebensstil oder als Behandlungsform schon?
Also an sich ist es wirklich ein Lebensweg, würde ich sagen. So ist die ursprüngliche Meinung oder Herangehensweise ja auch. Die Achtsamkeitspraxis kommt ja ursprünglich aus dem Buddhismus oder ist zumindest da sehr systematisch beschrieben worden. So achtsame Haltung findet sich in unterschiedlichsten Traditionen, aber im Buddhismus ist sie eben sehr systematisch dargestellt worden. Und da ist es der Weg, um aus dem Leiden rauszukommen. Und es geht darum zu erkennen, auch in sich zu erkennen, wo halte ich fest an Dingen, die ich irgendwie haben möchte oder wo gehe ich in Widerstand gegen Sachen, die ich nicht haben möchte und wie schaffe ich mir damit das Leid. Und das tun wir ja eigentlich in jedem Moment in unserem Leben, dass wir so in Widerstand oder in Anhaftung gehen und uns damit Sachen schwieriger machen. Und da loszulassen, heißt dann aus dem Leid auch vom Leid ablassen zu können und die Dinge mehr so zu sehen, wie sie sind, anstatt über unsere eigenen Brillen die Sachen wahrzunehmen. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Lebensweg, aber es ist natürlich auch, gerade damit kann man sich gut vorstellen, dass es in der Behandlung von Depressionen oder Angsterkrankungen oder so sehr sinnvoll sein kann, auch als Behandlungsmöglichkeit.
Es gibt ja auch diese Kombination mit der kognitiven Verhaltenstherapie, ja, das MBCT. Ne?
Genau, ja, und das hat sich ja auch als sehr wirkungsvoll erwiesen.
Ja, wir machen mal eine kurze Musikpause und dann reden wir weiter über das Thema Achtsamkeit hält. Achtsamkeit wirklich das, was es verspricht. Aber jetzt erstmal Musik von Carla Bruni, die singt uns Quelqu'un m'a dit.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wissenschaft kontrovers. Bei uns zu Gast ist heute die Diplompsychologin und Neurowissenschaftlerin Dr. Britta Hölzel. Und wir reden über Achtsamkeit. Hätte ich jetzt noch mal eine Frage, diese Modeerscheinung, glauben Sie auch, dass die wieder verpuffen kann, genauso schnell, wie sie jetzt aufgepoppt ist?
Das möchte ich schon, ja. Also das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit, die mit diesem Hype einhergeht. Denn das muss man schon sagen, Kollegen von mir haben gerade ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Mind the Hype. Es gehen Schwierigkeiten damit einher, dass das so hochgepusht wird oder so überall verbreitet ist auch. Und die wissenschaftlichen Befunde werden da leider häufig überstrapaziert, denn so solide sind sie noch nicht, das muss man schon auch wirklich ehrlich sagen. Ich habe gerade erzählt, dass im Bereich mentale Gesundheit die solidesten Befunde vorliegen. Es gibt aber viele Bereiche, die man sich anschaut. Und da sehen wir häufig, dass die Befunde sehr gemischt sind. Also da kommt ein Paper raus, das berichtet dann ganz beeindruckende Effekte und dann wird das in den Medien auch sehr stark vertreten oder vorgestellt. Und dann fallen oft die Papers ein bisschen hinten runter, die nicht so starke Ergebnisse zeigen. Die werden oft gar nicht veröffentlicht. Das ist insgesamt ein Problem in der Wissenschaft, dass die Studien, die keine beeindruckenden oder keine signifikanten Ergebnisse haben, nicht veröffentlicht werden. Das ist ein Problem auch. Sodass sich so ein Bild darstellt, als wäre das so ein Allheilmittel. Und das ist es sicherlich nicht in der Form, in der es praktiziert wird. Also ich glaube und habe das auch so in meiner eigenen Praxis erfahren, dass Achtsamkeit unglaubliches Potenzial hat, transformativ zu wirken und viel Einsicht zu fördern. Und so, also das sieht man an den Menschen, die das wirklich konsequent gehen. Irre spannende Sachen,
ja,
finde
was,
ich.
Ja, was können Sie da erzählen? Sie haben ja da bestimmt viel Erfahrung, was Menschen Ihnen berichten, nachdem Sie den Kurs zum Beispiel gemacht haben oder länger.
Ja, das wird schon als sehr befreiend auch wahrgenommen. Also Einsicht zu nehmen darin, wie schwer wir es uns oft machen, das ist schon irre. Also das zu verstehen, was wir auch für Muster haben über unsere Bewertungen, in Widerstand zu gehen, wenn wir Dinge nicht so haben wollen, wenn man da mal anfängt, einen Blick drauf zu lenken, ich finde das wirklich beeindruckend zu sehen, wie schwer es ist. Ich kann das in meinem Alltag auch gerade mit den Kindern oder so immer wieder feststellen, meine Herr, wie ich da in Widerstände gehe manchmal, wo es wirklich nicht nötig ist und auch nicht zuträglich für unser aller Zusammensein, sodass man so Ideen hat davon, wie die Dinge sein sollten, Vorstellungen, wie es im Leben zu laufen hat oder wie diese Situation sich jetzt gerade darstellt. Und oft ist die Realität einfach anders. Und da die Möglichkeit zu haben, ein bisschen loszulassen und nicht in diese Schleife zu verfallen von, nee, es muss jetzt aber so werden, sondern zu sagen, okay, dann schauen wir mal, was das Leben mir gerade darstellt in diesem Moment. Schauen wir mal, was ansonsten in der Situation Wertvolles zu sehen ist. Und wenn man den Blick so verändert, dann ist es wie ein Geschenk, was sich auch so darstellt im Leben von Moment zu Moment, was wir verpassen, wenn wir die Brille aufhaben von so sollten die Dinge gerade sein.
Wie passt denn das eigentlich alles zur ursprünglichen Intention, die Jon Kabat-Zinn seinerzeit hatte? Gibt es da eine Entwicklung der Achtsamkeit? Gibt es eine Auffächerung der Ziele, die damit verbunden werden? Hat das, was wir heute auf dem Markt sehen, hat das noch viel mit dem zu tun, was Jon Kabat-Zinn ursprünglich im Kopf hatte?
Es kommt doch immer darauf an, welchen Ansatz man sich anschaut. Also wenn wir über die MBSR-Kurse sprechen, dann haben die sich sicherlich weiterentwickelt. Aber die Idee ist da schon auch, dass ich finde, was er geschaffen hat, ist wirklich eine ganz tolle Praxis, die so den Kern auch der buddhistischen Lehre beinhaltet oder insgesamt der asiatischen Lehren und das aber rausgehoben hat aus so einem religiösen Kontext oder aus einem ritualisierten Kontext. Also er hat da sehr den Kern bewahrt, ohne ein Füllsel drumherum, was wir in unserer Zeit einfach nicht gut mitschleppen können oder was auch vielleicht oft nicht notwendig ist. Was wir aber jetzt gesehen haben in der Entwicklung ist, dass es dann wie ein kleiner, eine Abrückung auch von der ethischen Dimension gegeben hat damit. Also dass man das so begonnen wurde, Achtsamkeit fast schon als, ja, jedes Unternehmen muss jetzt auch ein bisschen Achtsamkeit machen, damit die Leute noch effizienter arbeiten können. Und so in die Richtung eine Veränderung zu sehen, heißt dann, dass die ethische Dimension ja auch nicht mehr wirklich mit transportiert wird, die Achtsamkeitspraxis durchaus hat. Es geht ja darum, mitfühlend in der Welt zu sein und Gutes zu bewirken, also dem nachzugehen, was man denkt, was Gutes in der Welt bewirkt werden kann. Also es hat viel diese ethischen Komponenten drin, die ursprüngliche Praxis. Und da hat es jetzt so ein bisschen eine Veränderung gegeben, die wieder auch mehr in den Blick zu nehmen.
Jetzt sind wir praktisch bei den negativen Tendenzen. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir Ratgeberliteratur anschaue, wenn ich mir Kursangebote anschaue und wenn ich höre, dass Unternehmen Achtsamkeit in ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement implementieren, dass wir es da viel auch mit einer Simplifizierung zu tun haben, dass wir es mit einer Überbewertung von positiven Effekten zu tun haben, dass etwaige negative Effekte ausgeblendet werden und dass man auf diese Art und Weise der Achtsamkeit letztlich einen Bärendienst erweist.
Ja, genau. Ja, das war auch das, auf was ich hinaus wollte, zu sagen, mit diesem Hype tut man nichts Gutes. Denn wenn man dann das Gefühl hat, dass man in einem eintägigen oder zweitägigen Training die Achtsamkeit gelehrt hätte, braucht man sich nicht zu wundern, dass man keine Veränderungen auch in den Studien feststellen kann. Dinge wie Aufmerksamkeitsregulation oder Mitgefühl lassen sich nicht in ein- oder zweitägigen Trainings ändern, sondern das ist ein Weg und eine Haltung, die man immer wieder, also da ist man ja auch nicht an einem Endpunkt angekommen, sondern das ist einfach was man immer wieder ins Bewusstsein holen muss und wo man dranbleiben muss. Und wenn man solchen Weg geht, dass man das wirklich auch fundiert und intensiviert übt, dann sieht man auch in den Studien diese Effekte. Aber das stimmt, da ist der Trend hingegangen, eben einfach kurze Trainings zu machen. Die Unternehmen wollen oft ja auch wirklich aus guter Intention Gutes für die Mitarbeiter machen und dann ist das Budget aber nicht da, es doch ein bisschen umfangreicher zu machen. Also bleibt es bei sehr kurzen Trainings. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, irgendwo muss man ja anfangen. Und ich freue mich auch, wenn ich in Unternehmen kurze Trainings machen kann, weil man den Leuten einen Geschmack geben kann davon, was so eine Praxis einem geben könnte. Und dann ist der Weg immer noch weiter zu gehen.
Wie beurteilen Sie denn die Segmentierung dieses Marktes, nicht? Wo ja auch immer wieder neue Zielgruppen identifiziert werden, die man damit bedient, sei es jetzt Menschen, die vom Burnout bedroht sind, die in der Arbeit überlastet sind, sei es jetzt Schwangere, sei es Krebskranke. Da gibt es ja quasi für jedes dieser Segmente sozusagen eine Lösung. Wie beurteilen Sie das?
Also ich sehe das schon tatsächlich so, dass die Achtsamkeit als Haltung für uns Menschen viel geben kann und somit auch in der ganzen Breite wieder Anwendungsformen gefunden werden können. Weil das einfach das fundamentale Ding ist, wie dass unsere Bewertungen und unsere Haltungen einen Einfluss auf das nehmen, wie wir in der Welt sind. Und wenn wir damit bewusster umgehen können, haben wir einfach ganz tolle Möglichkeiten, auf unterschiedlichste Weise anzusetzen. Das andere ist der Stressfaktor, weil da sehen wir, Achtsamkeit wirkt ja vor allem auch darüber, dass Stress reduziert wird. Das ist einfach was in unserer Gesellschaft, was das drängende Thema ist. Und Stress macht aus uns keine schöneren Menschen. Das ist leider nun mal einfach so, sondern Stress lässt uns egoistisch sein. Stress führt dazu, dass wir keine überlegten Entscheidungen treffen, sondern einfach das ist auch neurophysiologisch, kann man sich das gut anschauen und gut nachvollziehen. Evolutionsbiologisch sind wir dann einfach nicht in dem Zustand, wo wir kreativ sind, wo wir mitfühlend sind, wo wir die Perspektive von anderen Menschen sehen, sondern im Stress handeln wir nicht immer so sinnvoll. Und da zu ermöglichen, dass wir als Gesellschaft aus diesem Tempo, aus dem Stress, aus diesem Gedrängtsein rauskommen, glaube ich, gibt tatsächlich auch wirklich eine ganz breite Möglichkeit, dass wir anders miteinander wieder umgehen und dass wir auch anders mit der Umwelt umgehen. Denn auch unser entsetzliches Umweltverhalten würde ich zu einem großen Teil auf unser Getriebensein und unseren Stress zurückführen. Wir haben halt das Gefühl, wir müssten alles so schnell wie möglich und wir müssen uns so heil wie möglich halten, damit wir in diesem ganzen Trubel überhaupt noch mitkommen können. Und gehen oft die Wege, die halt am einfachsten sind und nicht die, die nachhaltig sind. Also ich glaube, da haben wir wirklich eine sehr breite Möglichkeit. Aber natürlich muss man schon schauen, was ist auch Marketing, wenn man jetzt diese vielen Anwendungsbereiche sieht.
Aber wie ist es dann in dem ganzen vollgepackten Alltag, den wir haben und den Stress? Was ist da für ein Tipp? Wie schaffe ich das, dass ich dann da jetzt meditiere, wie machen Sie das? Oder was raten Sie den Menschen? Man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt noch reinpacken soll. Und bringt mir das dann in der Stresssituation am Arbeitsplatz in dem Moment wirklich was? Dann müsste ich mich ja dann da hinsetzen und ummachen. Oder wie ist das?
Kann ich gut nachvollziehen. Und ich tappe ja in diese Falle auch regelmäßig wieder. Das ist aber schon ein Missverständnis, dass wir denken, wir müssten jetzt noch mehr Zeit oder das würde jetzt noch irgendwas zu unserem Terminkalender hinzufügen. Denn das ist wirklich gemeint, eine andere Haltung, mit der wir unterwegs sein können in den Situationen, in denen wir im Alltag sowieso sind. Also natürlich, es braucht diese Übung, es braucht diese formellen Übungsphasen von einer halben Stunde oder so schon.
Pro Tag mal eine halbe Stunde üben, würden Sie raten?
Würde ich raten, ist so das, was das MBSR-Programm ist, so 40 Minuten, 45 Minuten, da sehen wir gute Effekte. Und auch aus der eigenen Erfahrung, mir geht es so, dass mir es auch wichtig ist, auf längere Retreats zu gehen, wo man das dann mal so ein paar Tage macht. Das hat auch einen unglaublich entschleunigenden kann haben und festigt diese Haltung nochmal anders im Alltag. Aber letzten Endes geht es ja darum, in der Situation zu sein. Und das ist das, was wir uns immer wieder erlauben dürfen auch, wo wir das Gefühl haben dürfen, ich darf jetzt hier in diesem ganzen Trubel innerlich innehalten. Ich kann innerlich in eine Pause kommen, auch wenn es drumherum weitergeht. Ich kann meinen Körper spüren, ich kann meinen Atem spüren, ich kann spüren, dass ich hier gerade jetzt bin, sitze, gehe, stehe. Und das kann ich an der Supermarktkasse, diese Haltung einnehmen. Und es wird einen fundamentalen Unterschied machen für das, wie ich da stehe. Es ist keine extra Zeit oder ja, vielleicht ist es manchmal auch extra Zeit, weil ich nicht mehr so renne oder so, aber es ist letzten Endes eine qualitative Veränderung, die wirklich einen ganz fundamentalen Unterschied an dem macht, wie wir auch Genuss empfinden können in der Situation.
Nun gibt es ja, muss ich ein bisschen Wasser in den Wein schütten, nun gibt es ja auch zumindest anekdotische Berichte, wo Kursteilnehmer berichten, dass sie nicht aus dem Grübeln aussteigen, sondern dass sie gerade dadurch, durch diese Fokussierung ins Grübeln hineinkommen. Es gibt welche, die berichten von Ängsten, von Brustenge, von Atemschwierigkeiten, wie auch immer. Und ich habe mal ein paar Studien auch rausgesucht, wo die Inzidenz solcher, ich sag's mal, Nebenwirkungen zwischen 5% und 25% jetzt irgendwo liegt. Ne? Wir müssen uns jetzt sicherlich nicht an den Zahlen festhalten, aber es scheint ja Nebenwirkungen zu geben. Oder sagen Sie, die Leute machen da was falsch?
Also das ist auch ein wichtiger Punkt und ich finde es auch ganz toll, dass das in den Blick gekommen ist. Willoughby Britton hat zum Beispiel in den USA an der Brown University Studien gemacht, wo sie sich auch so richtig Nebenwirkungen oder Kontraindikationen angeschaut hat und zum Teil auch wirklich dramatische Berichte hat von Leuten, die ja wie in Psychosen geraten durch eine intensive Meditationspraxis. Das muss man schon auch sagen, aber das sind also erstmal ist es wichtig, die Zahlen zu relativieren, das wirklich Schlimme passiert, das sind die allerwenigsten Fälle, das sind wirklich Ausnahmen. Und dann ist aber schon wichtig, im Blick zu behalten, dass Achtsamkeitspraxis für bestimmte Menschengruppen einfach individuell angepasst werden muss. Das ist zum Beispiel so, wenn eine Traumavorerkrankung besteht. Also bei Trauma, das nicht bewältigt ist in der Vergangenheit, ist es möglich, dass auch Traumaerfahrungen wieder raufkommen, wenn so die äußeren Filter ein Stück weit auch zerlegt werden. Oder wir haben ja auch Schutzmechanismen in uns, die uns davor schützen, Dinge zu erfahren, die zu heftig wären in unserem Erleben. Und wenn wir so diese Schutzmechanismen abbauen, dann kann es schon sein, dass Sachen hochkommen, die auch wieder in ein Trauma zurück, in ein Traumaerleben zurückführen. Andere Kontraindikationen sind Psychosen, also Schizophrenien. Da muss man auch vorsichtig sein. Aber wir sehen auf der anderen Seite, wenn bei solchen Menschen therapeutisch vorgegangen wird und die Achtsamkeit therapeutisch mit einbezogen wird, also wirklich mit Anleitung eines Therapeuten Schritt für Schritt gucken, was tut gut, was ist zu viel und die Schwierigkeiten bearbeiten, dann kann Achtsamkeit wieder sehr gut wirken. Also man muss es einfach richtig einsetzen dann. Und auch im Kurs passiert es immer wieder bei Menschen, die unter Ängsten leiden, dass so die Atemaufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken, wie sie sagen, kann zu Brustenge-Gefühlen führen und so. Aber da kann man mit umgehen, wenn man sagt, okay, dann wenden wir die Aufmerksamkeit jetzt in die Füße, um zu stabilisieren. Also da gibt es, wenn man individuell vorgeht, einfach gute Möglichkeiten, daran zu gehen.
Das heißt, man bräuchte eigentlich wie beim Arzneimittel einen Beipackzettel, wo die Nebenwirkungen und die Kontraindikationen draufstehen und einen Therapeuten, der den ganzen Prozess auch begleitet und in der Lage ist, einzugreifen, wenn was aus dem Ruder läuft.
Ja, wir machen vor den MBSR-Kursen, also vor den 8-wöchigen Achtsamkeitskursen, machen wir Interviews mit den Teilnehmern und befragen nach Vorerkrankungen, nach der psychischen Befindlichkeit, wie hoch das Stresserleben im Moment ist oder ob Medikamente genommen werden, um dann zu schauen, wer braucht jetzt diese individuelle Begleitung. Und manchmal kommt auch so im Kurs was rauf und dann schaut man, dass man da therapeutisch unterstützend mit reingeht, wenn es notwendig ist.
Könnten Sie hier in der Sendung eine absolute Kontraindikation benennen oder würden Sie sagen, man kann sich eigentlich alles mal anschauen?
Also wir sehen in Studien, dass eigentlich alles, auch wenn es richtig, wenn richtig vorgegangen wird, gute Effekte zeigt. Also Trauma ist sowas, wenn jemand wirklich unter einer Traumaerkrankung leidet, dann also eine posttraumatische Belastungsstörung oder so, dann würden wir ihn nicht in den Kurs mit reinnehmen. Ich kenne aber Traumatherapeuten in den USA, zum Beispiel Ruth Laney ist jemand, die macht Studien damit auch und hat gezeigt, dass wenn das so therapeutisch eingesetzt wird, dann kann man auch mit schwer Traumatisierten eben in den entsprechenden Happen gute Effekte bewirken. Ja?
Wir reden gleich weiter über die Nebenwirkungen von Achtsamkeit. Erstmal italienische Musik von Alessandro Manarino, Me Sombriacato.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
LoRa 924 mit Wissenschaft kontrovers. Wir haben heute das Thema Achtsamkeit und freuen uns über unseren Studiogast Dr. Britta Hölzel. Frau Hölzel, wir haben vor der Pause ja schon über Nebenwirkungen gesprochen. Jetzt liegt uns noch ein anderes Thema am Herzen, Stichwort Missbrauch. Ich habe anekdotische Berichte darüber gelesen, dass das Militär beispielsweise sich auch des Verfahrens ermächtigt hat, um, wie soll ich sagen, die Leute eigentlich zu weniger Empathie zu erziehen, sich zu distanzieren von bestimmten Einflüssen, auch sie leistungsfähiger in dem Sinne zu machen, dass sie aufmerksamer sind, sich auf ein Ziel besser konzentrieren können. Gibt es da aus Ihrer Sicht Erfahrungen dazu?
Also ich kann es gar nicht so sagen, die Einsatz, der Einsatz beim Militär, den ich so kenne, ist eigentlich der, dass man sagt, man möchte den Leuten, gerade die traumatisiert sind, helfen. Also das ist auch Einsatz beim Militär, kann auch heißen, man hilft auch den Menschen, die ja leiden unter dem, was sie da erfahren haben. Ich würde auch nicht grundsätzlich gegen einen Einsatz beim Militär sprechen, muss ich sagen. Weil wenn man Achtsamkeitspraxis so vermittelt, wie sie gedacht ist, dann führt die nicht zu weniger Empathie. Also das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Weil in dem Moment, wo ich bewusster werde für meine eigenen inneren Vorgänge, werde ich wieder menschlicher und sehe auch, dass es anderen Menschen nicht viel anders geht, als wie es mir geht, was zur Empathie führt. Aber natürlich muss man immer einen kritischen Blick drauf haben, mit welcher Intention wird das eingesetzt. Ich glaube, es hat beim Militär aber schon auch das Potenzial, dass die Menschen, dass die Soldaten nicht kopflos handeln. Wenn die in ihrem Stressstrudel sind, dann wird vielleicht auch mal schneller eine Entscheidung getroffen, die so nicht getroffen werden müsste. Also auch da, glaube ich, kann man mit innehalten, mit in die Ruhe führen, mit einer Wertfreiheit auch wieder Positives bewirken oder stabilisieren, was dann dazu führen kann, dass die Leute überlegter handeln. Aber klar, das ist immer dieses Beispiel mit dem kaltblütigen Schützen, der so einfach nur noch fokussiert. Das wäre so ein Missverständnis der Achtsamkeitspraxis. Also das ist für mich nicht das, wovon wir reden. Es ist nicht ein reines Aufmerksamkeitstraining. Es ist auch nicht ein Training im völligen Ausblenden von dem, was um uns herum passiert. Sondern Achtsamkeit heißt, mit dem Leben in Kontakt zu sein und zu gucken, wie entfalten sich Dinge von Moment zu Moment? Es hat auch eine Aufmerksamkeitstrainingskomponente, aber die ist an sich nicht darauf ausgerichtet. Also da sind wir wieder bei diesen ethischen Komponenten. An sich ist Achtsamkeit wirklich so zu verstehen, dass es gar keine Achtsamkeit ist, wenn wir diese ethischen Werte nicht mit drin haben.
Also schon ein Verrat an der Idee des Ganzen.
Ja, vielleicht eine Ummodellierung oder sowas.
Wie sehen Sie es denn am Arbeitsplatz? Gibt es da Erfahrungen? Sowohl was jetzt die Intention der Arbeitgeber angeht, als auch was die Effekte angeht?
Also ich muss sagen, ich bin in einigen Firmen mit Achtsamkeitstrainings und ich habe das noch nie erfahren, dass ich das Gefühl hatte, das wird da aus einer komischen Motivation angewendet. Auf mich kommen die Leute zu, meistens die Leute zu, die sagen, oh, ich habe das selber erlebt, wie gut das tut. Ich glaube, die Leute in meinem Unternehmen brauchen das auch. Also das ist häufig das, wie es an uns herangetragen wird, dass sie sagen, wir haben hier ein zu hohes Tempo, die Work-Life-Balance ist nicht mehr in Ordnung, wir wollen was für die Mitarbeiter tun. Und das ist die Intention. Und sicherlich ist an der einen oder anderen Stelle ist auch ein ökonomisches Interesse dahinter. An sich finde ich das nicht verwerflich. Also wenn man sagt, gut, die Leute leisten natürlich auch besser, arbeiten besser, haben weniger Krankheitstage, wenn sie gesünder sind, dann ist das ein Win-Win. Da ist an sich ja nichts dagegen zu sagen. Man muss halt schauen, dass es nicht heißt, die müssen jetzt noch mehr arbeiten und so mehr aus sich rausholen. Aber da sind wir auch wieder nicht bei der Achtsamkeit.
Aber das ist ja auch genau der Punkt. Wenn Sie sagen, die Work-Life-Balance ist nicht in Ordnung, dann ist doch die Achtsamkeit jetzt aus Unternehmersicht eine Maßnahme, um am Symptom rumzuschrauben und nicht die Ursache zu beseitigen. Weil die Ursache könnte ja vielleicht die sein, den Stress aus der Arbeitswelt rauszunehmen.
Das ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube aber auch, dass das auf allen Ebenen passieren muss und dass man da auch die Arbeitnehmer mit einbeziehen muss. Denn das passiert, das ist ein Selbstläufer, dass wir in so Stressmustern auch mitmachen, wenn die Organisation das vorschlägt. Und man muss an allen Enden ansetzen und auch sagen, die Leute müssen auch von sich aus beginnen zu sehen, wo es zu viel ist und Grenzen zu erkennen. Aber stimmt, dabei darf es auf keinen Fall stehen bleiben. Ich glaube aber, dass so eine Umstrukturierung in Gang kommt, wenn die Menschen, die dahinter stehen, auch sehen, dass es keinen Sinn mehr macht. So.
Und wie ist es, könnte man auch in Schulen oder eben Kindergärten schon beginnen, Kindern das beizubringen? Gibt es da Erfahrungen?
Ja, und vielleicht zu den vorigen noch gerade. Ich denke, es ist eben immer wichtig, dass die Führungskräfte auch mit einbezogen werden. Also man kann das nicht nur auf den Arbeit- oder Mitarbeiterstufen machen, wo weniger Entscheidungen getroffen werden, sondern es sind schon auch die Entscheidungsträger, die auch erfahren müssen, was die Haltung geben kann. Ja, und Schulen und Kindergärten, da gibt es schöne Ansätze. Das beginnt gerade so, ist in manchen anderen Ländern schon ein bisschen weiter. In England zum Beispiel werden in unterschiedlichen Ländern so Ansätze entwickelt. Auch in den Niederlanden kenne ich Programme, aber eben auch in Deutschland. Eine Person, die so ein Achtsamkeit in der Schule Programm entwickelt hat, ist Vera Kaltwasser zum Beispiel aus Frankfurt. Die bringt das schon in die Schulen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, auch andere Programme in Deutschland, die noch nicht so flächendeckend, aber an vielen kleinen Orten, viele Initiativen schon beginnen, Achtsamkeit in die Schulen zu bringen.
Was macht man da ganz praktisch?
Man kann wirklich einen Unterricht oder Übungen mit den Kindern machen. Die sehen dann ein bisschen anders aus als die vielleicht längeren Meditationen, Sitzmeditationen, die man mit Erwachsenen machen würde. Man schaut, dass man dann altersgerecht vorgeht, dass man bei den Kleinen vielleicht damit anfängt, mal einen Klang, einen Gong oder so achtsam bis zum Ende zu hören. Oder dass man den Atem beobachtet, auch für eine kurze Zeit. Und dann, wenn sie ein bisschen älter sind, kann man schon auch erklären, das wird ja auch in Schulen mehr und mehr zum Glück gemacht, so erklären, wie funktioniert Stress, was macht Stress mit mir, mit meinem Gehirn, aber was macht Stress auch mit meinem Verhalten, sodass die Kinder auch beginnen, mehr auf die eigenen Gefühle zu achten. Das ist ja zum Glück auch im Vergleich zu dem, was wir so im Kindergarten gehört haben, ist das viel mehr in den Blick gerückt, auch dass die Kleinen schon beginnen, so zu spüren, wie fühle ich mich gerade, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen, wie kann ich bewusst damit sein, wie kann ich innerlich in eine andere Position kommen mit den Dingen, die mich bewegen. Und so kann man eben auch oder über Yoga-Übungen in den Schulen das einführen.
Und glauben Sie dann tatsächlich, die Gesellschaft wäre eine andere, wenn jetzt ganz viele achtsamer wären?
Ich glaube schon, dass es allein diese Tempodrosselung einen Unterschied machen würde. Ich glaube, es sind ja ganz viele schöne Bewegungen unterwegs, auch Umweltverhalten anders anzugehen. Ich glaube schon, dass das ist ein langer Weg. Es ist auch nicht was wir in den nächsten 2-3 Jahren schaffen werden. Das ist einfach wirklich, es gehört dazu, wieder uns als Gesellschaft umzustrukturieren, dass wir aus diesem Trubel rauskommen.
Wenn Sie sagen, langer Weg, wie nachhaltig, denken Sie, ist dieses Phänomen Achtsamkeit jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene?
Ich fürchte, so wie wir es im Moment bisher betreiben, ist es nicht besonders nachhaltig, würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen.
Weil die Leute einen Crashkurs haben wollen mit wenig Aufwand viel erreichen wollen.
Genau. Selbst so ein 8-Wochen-Kurs, wenn der vorbei ist und man bleibt nicht dran, dann ist das schnell verpufft. Das dauert ein paar Tage, oder auch intensive Retreats. Man kommt zurück und ist im Alltagsstress gefangen und das ist wieder alles wie vorher. Also das braucht schon mehr. Und wir sind auch dabei zu gucken, zu erarbeiten, wie kann man das Ganze nachhaltiger gestalten. Und das ist schon wichtig, was Sie vorhin angesprochen haben. Die Strukturen müssen sich ändern, weil in den bestehenden Strukturen hat die Achtsamkeit wenig Chance. Also es muss schon auch eine strukturelle Veränderung geben in Arbeitszeit oder Arbeitsanforderungsbelastung oder überhaupt in den Erwartungen, was wir so zu leisten haben in unserem Arbeitsleben. Oder auch Ansprüche, die wir an unsere Freizeit stellen oder Umgang mit den Medien. Das sind alles so Sachen, wo wir, wenn das weiterläuft, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Handy und mit meinem WhatsApp-Account beschäftigt bin, dann kann ich so viel Achtsamkeit üben, wie ich noch will. Und es wird mich wieder einsaugen in Geschehen, die nicht gesund sind für uns.
Gibt es denn so abschließend so eine kurze Botschaft, die Sie unseren Hörern mitgeben wollen? Wir haben Danja, Sophia noch einen Schmankerl vorbereitet. Aber vielleicht jetzt so ein kurzes Fazit für Sie. Was würden Sie einem Achtsamkeitsneuling so gerne mit auf den Weg geben?
Die Vorbehalte würde ich gerne abbauen, sodass es was ist, was unglaublich, was erstmal unglaublich in der Ferne ist oder was esoterisch ist, ist gar nicht. Das möchte ich immer gerne sagen. Es geht hier wirklich nicht darum, dass es nur für manche vorbehalten wäre, achtsam zu sein, sondern jeder darf sich entscheiden, glücklich zu sein, denn das ist es. Es ist ein Weg, um das eigene Glück, dem eigenen Glück im Leben Raum zu bieten. Und das dürfen wir uns erlauben. Und das ist nicht so, dass wir warten müssen, bis der perfekte Zeitpunkt endlich irgendwann mal gekommen ist, dass man dann doch mal so einen Kurs machen kann oder der perfekte Zeitpunkt, dass man sich doch mal eine Stunde zur Meditation setzen kann, sondern es ist dieser Moment, jetzt hier gerade, in dem wir uns entscheiden können, einen anderen Blick auf uns als Menschen einzunehmen und uns entscheiden können, glücklich zu sein mit dem Moment, der gerade ist, auch wenn er unvollkommen ist in Bezug auf unsere Erwartungshaltung, wenn er nicht so ist, wie wir es gewünscht hätten. Er ist an sich vollkommen, so wie er sich gerade darstellt, wenn wir die Erwartungen über Bord lassen können.
Ja, liebe Zuhörer, bleiben Sie dran, weil den Moment jetzt mal richtig zu spüren, da haben wir Frau Britta Hölzel gebeten, uns eine kurze Achtsamkeitsübung zu zeigen und das machen wir jetzt nach einer kurzen Musikpause.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wissenschaft kontrovers, heute mit dem Thema Achtsamkeit. Zu Gast haben wir Frau Dr. Britta Hölzel und jetzt wünschen wir uns noch eine kleine Praxisübung von Ihnen, damit wir mal ein bisschen reinschnuppern können.
Dann können wir uns einen Moment Zeit nehmen, 2 Minuten, um mal ganz bewusst beim Atem anzukommen. Und dafür können Sie sich jetzt mal aufrecht hinsetzen oder auch stillen, bequem, Füße im Kontakt mit dem Boden und einen Moment Zeit nehmen, ganz den eigenen Körper zu spüren. Wissen, dass wir jetzt hier sind, an diesem Ort und spüren, wie sich der Körper anfühlt, wie die Empfindungen sind in den Beinen, im Rücken, im Kopf. Die Schultern dürfen sich entspannen. Und dann wenden wir uns für einen Moment der eigenen Atmung zu und spüren mal, wo wir die im Körper spüren können. Vielleicht der Naseneingang, Brustkorb oder der Bauchraum und spüren mal, wie die Atmung hier ganz von selbst, ganz natürlich einströmt in den Körper und wieder rausfließt. Und da brauchen wir gar nichts zu ändern, nichts anders zu machen. Wir können das spüren, was jetzt gerade erfahrbar wird. Das Einströmen, das Ausströmen. Und es ist nichts weiter zu tun. Wir dürfen einfach hier sein und ganz bewusst wahrnehmen, wie sich das anfühlt. Und vermutlich bemerken wir ziemlich schnell, dass die Aufmerksamkeit auch wieder woanders ist, vielleicht bei To-Do-Listen, Fragen, die sich stellen. Wenn wir das bemerken, dann können wir ganz freundlich und geduldig zurückkehren in diesen Moment und zu diesem Atemzug jetzt gerade nichts weiter zu tun. Und wenn wir unsere Mini-Achtsamkeitspause jetzt zum Ende bringen, können wir nochmal in den ganzen Körper spüren. Wahrnehmen, wie es sich jetzt anfühlt, zu sitzen oder zu stehen. Und vielleicht mal einen etwas tieferen Atemzug jetzt nehmen, tief und vollständig atmen. Und dann die Aufmerksamkeit auch wieder nach außen bringen, in den Raum um uns. Ja, danke fürs Mitmachen.
Jetzt schleiche ich mich ganz leise ein, um diesen Moment nicht zu zerstören.
Hoffentlich waren keine Zuhörer im Auto gesessen oder so.
Ach so.
Ja, wir sind leider am Ende einer, wie ich finde, sehr interessanten, sehr besonderen Sendung. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Britta Hölzel.
Ja, ich danke, dass ich da sein durfte.
Verantwortlich für diese Sendung sind Günter Löffelmann und Sophia Dreier. Der Mann an der Technik war heute Günter Bauer. Herzlichen Dank an dich, Günter. Die nächste Sendung Wissenschaft kontrovers wird am 5. Dezember zur gewohnten Zeit um 20 Uhr ausgestrahlt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder reinhören. Unser Thema werden dann Grenzwerte in der Medizin sein, also jene Werte beispielsweise für den Blutdruck oder den Blutzucker, ab denen ein Mensch zum Bluthochdruckpatienten oder Diabetiker wird und behandelt werden sollte. Wir gehen der Frage nach, ob die Menschen bisweilen kränker werden dadurch oder ob sie wirklich krank sind. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wiedersehen. Danke.